Diesen Gottesdienstbesuch, ihr Lieben, den hätten sich die Jünger sicher anders vorgestellt. So etwas normaler und feierlicher, ordentlicher und unauffälliger, wie man sich eben so einen Gottesdienst auch vorstellt. Aber mit Jesus, das haben wir jetzt ja schon öfter gesehen, auch in der Predigtreihe über das Markus-Evangelium, da ist man nirgendwo sicher, wo man auch hingeht, dass sich nicht etwas bewegt, und zwar richtig. Dazu passt ja auch unser Lied, das wir gerne immer wieder singen, hier bewegt sich was. Und genau das haben die Jünger Jesu auch immer wieder erlebt. Von jetzt auf gleich verlassen Menschen ihre Arbeitsstelle, weil Jesus sie in die Nachfolge ruft. Mitten im Gottesdienst schreit ein Mann plötzlich auf und Jesus befreit ihn von einem Dämon, einer dunklen Macht. Dächer werden abgedeckt, Kranke werden durch das Dach hindurch heruntergelassen. Eine Schweineherde stürzt sich in den See Genezareth. Große Menschenmengen sammeln sich um Jesus. Menschen werden geheilt, Tote stehen von den Toten auf. Und jetzt dies. Er jagte die Händler und Käufer hinaus, die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer stieß er einfach um. Er duldete auch nicht, dass irgendjemand irgendetwas durch den Tempelvorhof trug. Wusste Jesus denn nicht, wo er sich hier befand? Jesus war im Tempel von Jerusalem. Geistlich ist dieser Tempel von Jerusalem Gottes Wohnung auf Erden gewesen. Das geistliche Zentrum Israels, das geistliche Zentrum der ganzen Welt und des Universums. Hier berühren sich Himmel und Erde, hier wurden durch ständige Opfer Sühne bewirkt, Vergebung für die Sünden des Einzelnen und des ganzen Volkes. Und kulturell war der Tempel der Mittelpunkt des Judentums. Ich nehme dann vielleicht das andere Mikrofon, das halt so. Kulturell war der Tempel der Mittelpunkt des Judentums. Auf den Wallfahrtsfesten, wo kamen zahlreiche Tausende von Menschen jedes Jahr in diese Stadt und es war immer ständig überfüllt. Und wirtschaftlich war der Tempel das größte Unternehmen Israels. Es gab ja 18.000 Priester landesweit und 700 von diesen Priestern waren ständig im Dienst in diesem Tempel. Außerdem wurde ja dauernd gebaut an diesem Bauwerk. Es musste ja wie bei den Dombauhütten in unserem Land immer ständig erneuert werden. Zwischen 10.000 und 18.000 Arbeitern waren ständig beschäftigt, am Tempel zu bauen. Außerdem war der Tempel die Nationalbank Israels. Weltweit wurde die Tempelsteuer erhoben und zusammengelegt und auch nach Jerusalem gebracht, auch aus dem Ausland, aus der Diaspora, überall wurde das eingesammelt und hier eben dann auch aufbewahrt. So gab es dann eben auch hier die Geldwechsler, die waren dann wichtig, um den Handel mit den Opfertieren möglich zu machen. Hier wurden Tausende von Opfertieren verkauft und gekauft und dann auch geschlachtet. Es floss das Blut wirklich in Strömen. Und ihr seht auch hier so diesen kleinen Ausschnitt. Es war eine riesige Anlage. Nun, was hat diese Aktion Jesu jetzt hier zu bedeuten? Im Allgemeinen wird sie ja als Tempelreinigung bezeichnet. Also da denkt man ja, es wird etwas wieder in Schuss gebracht und dann kann man so weitermachen wie bisher. Aber wenn man sich das genau anschaut, dann merkt man, Jesus tut hier etwas viel Größeres und Radikaleres, als einfach nur einen Frühjahrsputz zu machen, sondern er tritt hier als Hausherr auf, sozusagen als Herr des Tempels und sagt, so geht es lang. Und wenn wir weiterlesen im Markus-Evangelium, dann stellen wir fest und auch in den anderen Evangelien, Jesus stellt das Alte nicht einfach nur wieder her, sondern er baut einen neuen Tempel. Mit seiner Aktion setzt er ein deutliches Zeichen. Er sagt, es geht so nicht weiter. Die Frucht, die hier herauskommt, die genügt nicht, die erscheint nicht die notwendige Frucht. Genau wie bei dem Feigenbaum, von dem hier im Zusammenhang die Rede ist, an dem er feststellte, es war nicht die Frucht da, die er wollte. Und er sagte, dieser Feigenbaum hat keine Zukunft mehr. Hier fließt zwar das Blut zahlloser Opfertiere, aber die Distanz zu Gott, die wird immer größer. Und so kündigt Jesus dann ja auch an, ein wenig später in Kapitel 13, am Anfang, da heißt es, als Jesus den Tempel verließ, zeigte einer seiner Jünger begeistert auf die Tempelbauten und sagte, Lehrer, sieh dir diese Steine und diese gewaltigen Bauwerke an. Und Jesus erwiderte, du bestaunst diese gewaltigen Bauten, kein Stein wird auf dem anderen bleiben, alles wird nur noch ein großer Trümmerhaufen sein. Das ist eine Aussage und genau das ist passiert etwa 40 Jahre später bei der Zerstörung Jerusalem durch die Römer, wurde eben Jerusalem und auch der Tempel zerstört. Aber Jesus kündigt eben nicht nur die Zerstörung an, sondern er als Herr des Tempels sagt, ich bin persönlich gekommen, um die ganze Welt zu erlösen. Und bei Johannes lesen wir dann Johannes 2, dass die Menschen mit ihm diskutierten und sagten, und Jesus sagt dann zu ihm, zerstört diesen Tempel, in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Was, riefen sie, 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in 3 Tagen schaffen? Mit dem Tempel aber meinte Jesus seinen eigenen Körper, den Tempel seines Leibes. Und ihr Lieben, das ist eine ganz wichtige Botschaft und Erkenntnis, dass der Tempel tatsächlich noch da ist, aber es ist der Tempel seines Leibes. Jesus Christus ist der Ort, wo wir Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten können, egal wo wir sind. Es ist nicht mehr an diesen Ort dort gebunden, sondern er ist jetzt auch hier mitten unter uns. Dieser Tempel seines Leibes. Und der Tod Jesu war von verschiedenen Zeichen begleitet. Eines davon betraf den Tempel. Und zwar lesen wir es auch später im Markus-Evangelium, dass als Jesus starb, der Vorhang im Tempel zerriss. Der Vorhang vor dem Allerheiligsten. Und eine gute Auslegung ist sicher, die viele von uns ja auch kennen, dass nun der Zugang zum Allerheiligsten frei ist und jeder zu Gott kommen kann. Und das ist sicher auch die eine Seite der Medaille. Aber etwas anderes bedeutet auch, dass dieser Vorhang zerrissen ist und Gott tatsächlich jetzt sich auch noch einen ganz anderen Ort gesucht hat, wo er mit seiner Herrlichkeit wohnen und residieren möchte und gegenwärtig sein möchte. In gewisser Weise ist er auch dort ausgezogen. Und wisst ihr, wo er hingegangen ist? In den zerstörten und gemarterten und gekreuzigten Leib unseres Herrn Jesus Christus, der im Grab lag. Und er ist in dieses Gefäß hat er sich ausgesucht und ist eingezogen in ihn. Und so hat Gott unseren gekreuzigten und gestorbenen Herrn Jesus Christus von den Toten auferweckt. Und Jesus, der Auferstandene mit seinen Wundmalen, der vor seinen Jüngern steht, ist der Ort im Universum, wo Himmel und Erde sich berühren und wo wir Gott, den Vater, im Geist und in der Wahrheit anbeten können. Jesus ist dieser Tempel des neuen Bundes. Und jeder, der ihm vertraut, und der sich ihm anvertraut, der kann eben ein Kind Gottes werden und zum Leben hindurchbringen. Aber wisst ihr, dieser Tempel, der hat noch ein viel größere Ausmaße, als wir vielleicht dachten. Er ist nämlich, und das ist der nächste Punkt, ein Haus des Gebets für alle Nationen. Jesus hat ja davon gesprochen, hat gesagt, das ist Gottes Ziel, dass so ein Tempel, dass der Tempel, der Ort der Gegenwart Gottes, ein Haus des Gebets ist für alle Nationen. Und der Apostel Paulus sagt ja, jeder, der an Jesus Christus glaubt, wird zu einem Teil des Körpers Jesu Christi. Und er sagt, ihr, die ihr an Jesus Christus glaubt und ihn anbetet, euch in seinem Namen versammelt, ihr seid der Leib Christi. Jeder von euch ist ein Teil seines Körpers. Im 1. Petrusbrief heißt es, ihr seid lebendige Steine. Und aus diesen Steinen baut sich der Tempel auf. Das heißt, so wird durch Jesus, der in unserer Mitte ist, auch die Gemeinde zum Leib, zum Tempel des Heiligen Geistes, zu dem Ort, wo Gott gegenwärtig ist, der Ort des Gebets aus allen Nationen. Und ich finde das so begeisternd auch, dass wir auch heute hier so viele verschiedene Nationen vertreten haben. Eben aus Indonesien, aus dem Iran, aus Südafrika und. Wer ist noch? Aus Japan haben wir Geschwister da. Es ist eine wirklich große, bunte Truppe. Und zu Pfingsten, da lesen wir ja im Evangelium, dass die Menschen zusammen waren, die Jünger waren beieinander und Jesus hat seinen Geist ausgegossen und dann kamen ganz viele Menschen aus allen Nationen zum Glauben und dieser Jüngerkreis, das ist der Ort, in dem Gott seinen Geist ausgießt, wo Gottes Gegenwart, Gottes Herrlichkeit da ist. Und das ist das Haus des Gebets für alle Nationen, das ist die Gemeinde. Und plötzlich merken wir, das, was Jesus hier sagt, hat eine ganz große Relevanz für uns hier. Da kommen wir jetzt auch zu dem Punkt, warum der Evangelist Markus diese Geschichte eigentlich seiner Gemeinde überliefert hat. Ihr müsst euch vorstellen, in der Gemeinde des Markus, so wie hier bei uns, wurde das vorgelesen und ausgelegt. Und dann wurde den Menschen klar, hier geht es eigentlich um uns. Wir sind dieses Haus des Gebets und genau das ist der nächste Punkt. Ihr seid das Haus. Und an dieser Stelle möchte ich einfach noch mal ein Stückchen hier nach rechts gehen. Und ihr habt das vielleicht schon gesehen, dass wir hier sehr tolle Dekoration vorne haben. Und ich möchte einfach mal Caro danken, die einfach hier das Haus des Gebets gebaut hat. Ich finde fast ein bisschen prophetisch, jedenfalls sehr kreativ. Und ich finde, sie hat auch mal irgendwie einen Applaus verdient. Mich hat besonders berührt, dass sie sich von dem Thema hat inspirieren lassen und hat mir dann gestern einige Fotos geschickt von den verschiedenen Etagen. Erdgeschoss, erstes OG heißt es dann auch, ne? Und dann das Dach, das ist da, wo wir sind, Till, ne? Unsere Büros. Und was alles eben auch da drin ist, in diesem Haus des Gebetes, es hat offene Türen, hier ist das Kreuz, der Altar, der Zugang. Das ist das Erdgeschoss, hier sind auch Kindergebete für jeden Tag. Hier beten Menschen und vielleicht ja auch rund um die Uhr. Dann im ersten Stock sehen wir die Menora, das Zeichen, sodass das Öl brennt, das Feuer brennt für Gott. Die Gegenwart Gottes ist da, auch diese Kerze. Und dann das Herz hier in der Mitte, ein brennendes Herz ist hier angedeutet mit den ganzen lodernden Flammen dahinter und hier die Psalmen als Gebetsbuch. Auch in diesem Stockwerk, da sind brennende Herzen, die sich Gott entgegenhalten. Und oben auf dem Dach sehen wir nochmal hier Noten, Lobpreis, der sich zum Himmel erhebt und ganz obendrauf noch einmal das Kreuz als Zeichen, dass hier die Gegenwart Gottes da ist. Und rundherum, wir wollen das auch sehen, da ist wirklich Fruchtbarkeit, da ist Grün. Und für mich war diese Tür eigentlich fast so was wie so ein Fluss, der hier ausgeht von diesem Haus. Und man sagt ja auch, das Kunstwerk lebt im Betrachter weiter und kriegt neue Facetten. Der Weg ist für mich jetzt zum Fluss geworden, Caro, weil hier die Liebe und Gegenwart Gottes hinausfließt, auch in die Umwelt und Fruchtbarkeit verbreitet. Und ist das nicht ein tolles Bild? Ich glaube, dass Gott uns das so auch nahebringen möchte, dass wir so ein Haus des Gebets sein dürfen, dass wir dazu berufen sind. Wir müssen nicht erst dazu werden, wir sind es. Und Gottes Wort sagt eigentlich, sei der du bist. Tritt hinein in diese Berufung und sei der du bist. Ja, und um was soll denn jetzt erreicht werden? Um was sollen wir beten? Welche Ziele setzt Gott uns? Und mir ist klar geworden an diesem Text, Gott denkt nicht klein, sondern Gott denkt groß. Es geht darum, Berge zu versetzen. Jetzt habe ich gedacht, kommt irgendwie, aha. Ja, genau. Es geht darum, Berge zu versetzen. Jesus sagt, um was ihr auch bittet, glaubt fest, dass ihr es schon bekommen habt und Gott wird es euch geben. Natürlich kommen alle möglichen Gedanken in mir hoch, aber lassen wir es doch mal an uns heran. Es geht darum, Hindernisse zu überwinden, den Weg frei zu machen. Große Ziele sollen erreicht werden. Und mir fällt dazu als erstes Stichwort ein, Europe shall be saved. Europa soll gerettet werden. Einige von uns, die mit auf der Gebetskonferenz, auf der Mehrkonferenz am Anfang des Jahres waren, kennen diese Stichworte schon, weil dort eine Bewegung begonnen hat, die gesagt hat, wir wollen zusammen ringen, beten, fasten und uns danach ausstrecken, dass Gott dieses Werk tut, dass er Europa rettet. Und gerade in dieser Woche und in diesen Tagen merken wir ja umso mehr, dass es dieses Europa, auch diese europäische Gemeinschaft, ja gefährdeter ist denn je. Wir haben jetzt das 60-jährige Jubiläum der römischen Verträge, wo es das Ganze, dieser Einigungsprozess seinen Anfang genommen hat und wir merken, wie angegriffen das ist von allen Seiten. Aber was wir auch merken, es geht gar nicht nur um eine äußere politische Dimension, sondern um die Identität Europas. Es geht darum, sind wir christliches Abendland und was bedeutet es, dass der christliche Glaube hier verwurzelt ist? Und deshalb ist es wirklich ja unsere Aufgabe und unser Auftrag, dass wir darum ringen. Es ist doch unser Europa, oder? Ist es auch euer Europa? Ist es deins? Ja, das ist unser Lebensraum. Und wer sonst sollte für Jesus Christus Zeugnis ablegen? Wir haben gehört jetzt von unseren indonesischen Geschwistern, dass sie freimütig das tun in Indonesien. Wer hätte das gedacht? Denkt, es ist alles unterdrückt? Nein, sondern so bis in die höchsten Regierungskreise. Und deshalb lasst uns dafür fasten und beten, uns danach ausstrecken, natürlich nicht nur in diesen 21 Tagen. Und dann dachte ich als zweites Stichwort auch, Indonesia shall be saved. Ja, genau. Können wir sagen, es ist noch eine viel größere Aufgabe, aber ein großer Enthusiasmus ist da. Und es ist eine Gemeinde rund um diesen Erdball. Und wir wollen gemeinsam glauben und beten dafür, dass diese Welt gerettet wird und dass Jesus Christus und seine Herrschaft aufgerichtet wird. Und das ist etwas Gutes, ihr Lieben. Das ist wertvoll, das bringt Fruchtbarkeit, das bringt Frieden, das bringt Erlösung in diesem Leben und im Jenseits. Und schließlich, ich denke auch, es geht auch um deine Berufung und unsere Berufung als Jünger Jesu. Du stehst vielleicht auch jetzt in einer Lebenssituation, wo du siehst, es sind Berge, die sich vor dir auftürmen. Und du weißt nicht, wie du das schaffen sollst. Und es ist ja auch so, wir können das nicht aus eigener Kraft. Aber wenn Gott spricht und sagt, dieser Berg, den habe ich dir gegeben, ganz konkret diesen Berg, nicht den Mount Everest oder irgendwas, sondern das ist dein Berg. Und mit meiner Kraft, wir beide werden das schon machen. Dann kannst du deinen Glauben stärken, indem du auf ihn hörst und ihm vertraust und sagst, okay, Herr, dann gehen wir zusammen mal ans Werk. Und gemeinsam sagen wir dann, weiche zurück und verschwinde. Und ihr Lieben, es gibt doch auch viele Beispiele dafür, dass Berge auch weggeräumt wurden. Dass Männer und Frauen des Glaubens auch wirklich große Taten vollbracht haben. Und auch hier unter uns sehen wir, dass Menschen dranbleiben und dass tatsächlich Berge auch zur Seite geräumt werden. Ich bin ganz dankbar auch dafür, dass wir waren ja gemeinsam im Interview, unser Schützling und ich, und wir das zu erleben jetzt aber auch, wer hat sich so gut geschlagen und auch so authentisch auch sich bekannt, auch zu Jesus Christus. Und jetzt zu sehen, es wird auch anerkannt und geglaubt. Und die Türen öffnen sich, und so beten wir auch für alle anderen, die das jetzt auch betrifft, die in dem gleichen Kampf und der gleichen Herausforderung sind. Und schließlich, als letztes, Berge sind ja auch Widerstände. Ich muss sagen, ich habe ein ganz altes, tolles Buch jetzt mir als E-Book nochmal wieder gekauft. Ich hatte es nicht mehr im Bücherschrank. Von C.S. Lewis, Dienstanweisungen an einen Unterteufel. Du kennst das, ne? Es ist wirklich mit viel Humor geschrieben, aber es ist ja eine ernste Wahrheit. Wir sind ja nicht auf einem Ponyhof, sondern es gibt tatsächlich Widerstand. Es gibt nicht nur Jesus, es gibt auch den Teufel, es gibt den Widerstand, es gibt auch die Dämonen, das haben wir gesehen hier im Evangelium und es gibt Widerstand und wir brauchen Kraft von oben, Kraft dem Teufel zu widerstehen. In Markus 9 sagt Jesus einmal zu seinen Jüngern, so Mächte, mit denen ihr es jetzt hier zu tun habt, die können nur durch Beten und, wie es doch auch in einigen Überlieferungen heißt, durch Beten und Fasten eben überwunden werden. Und so lasst uns auch lernen, auch von unseren Geschwistern in den Nationen, dass hier Kraftquellen da sind, um wirklich auf einen neuen Level zu kommen. Ich denke, Gott fordert uns heraus, auch gerade hier in unserem Land, aber er traut uns auch etwas zu. Und ich habe mal so überlegt, wie sehe ich eigentlich die nächsten 21 Tage? Da habe ich so irgendwie erst gesagt, ja, Asche und dann, ich habe Hunger und ich, keine Ahnung, habe ich gesagt, nee, Sonne, habe ich gesagt, ah, es wird Licht und der Morgen ist da und es ist, ich habe Zeit und es ist eine sanfte Brise, die Gegenwart Gottes. Ich habe irgendwie plötzlich lauter so schöne Bilder in mir gehabt. Und Jesus sagt ja auch, wir sollen uns dann richtig gerade Rasierwasser rauftun, uns waschen ordentlich, kämmen und das gar nicht zeigen irgendwie, dass wir irgendwie leiden, sondern dass wir uns freuen und sagen, ja, wir suchen Gottes Gegenwart. Und ich meine, du kannst ja auch selber entscheiden, wie viel, was du da machen willst. Und das tue ich ja auch. In aller Freiheit. Aber lassen wir uns doch auch herausfordern und Dinge tun, die uns wirklich Kraft geben. Und du spürst es ja auch, was Gott in deinem Leben tun will und durch dich hindurch. Und ich glaube, Gott möchte uns auf einen neuen Level bringen. Und ich freue mich darauf, dieses Haus des Gebetes, dass wir es miteinander bauen. Zum Abschluss noch den letzten Vers. Den möchte ich eigentlich nur vorlesen, aber ich finde, dass der sehr wichtig ist, wo Jesus eben sagt, aber wenn ihr nun um etwas bitten wollt, sollt ihr vorher den Menschen vergeben, denen ihr etwas vorzuwerfen habt. Jetzt denk mal nach, wen Gott dir jetzt in Erinnerung ruft, wem du etwas vorzuwerfen hast. Sagst du, ja, jetzt habe ich ihn. Genau. Und jetzt kommt es nicht. Dann wird euch der Vater im Himmel eure Schuld auch vergeben, wenn wir dem vergeben. Das ist offensichtlich sehr wichtig. Sonst hätte Jesus das nicht gesagt. Also mit diesem Vers zum Abschluss, jetzt können wir die Präsentation ausblenden. Jetzt möchte ich euch einfach, ich habe gedacht, dass ihr eher mal guckt auf dieses Haus, was die Caro uns so inspiriert durch das Thema auch gebaut hat. Und dass wir noch einen Augenblick Stille haben. Jeder in sich gehen kann, nochmal mit seinem Herrn beten kann, reden kann und dann wollen wir in noch eine Zeit des Lobpreises, der Anbetung gehen. So ein, zwei Minuten Stille und dann wollen wir auf Jesus schauen, ihm die Ehre geben, den Lobpreis aufsteigen lassen, so wie hier.